NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Dezember 1920. Mit dem Vertrag von Alexandropol endet der türkisch-armenische Krieg.
Erstens. Der Kriegszustand zwischen der Türkei und der Republik Armenien ist beendet. Zweitens. Die Grenze zwischen der Türkei und Armenien bildet, wie aus der beigefügten Kartenskizze ersichtlich ist, folgende Linie. Der Araxes-Strom von der Mündung des unteren Karasu ab, der Arpa-Fluss bis nördlich von Kekatsch, sodann der Karahanbach.
Seit jener Nacht im Dezember 1920 ist die Grenze zwischen der Türkei und Armenien gezogen. Nach dem Vertrag von Alexandropol gab es keinen Krieg mehr zwischen beiden Ländern, die durch ihre gemeinsame, wechselvolle Geschichte gleichermaßen verbunden wie entzweit sind. Ende des 18. Jahrhunderts befand sich das Sultanat der Osmanen im Niedergang. Das aufstrebende Russische Reich übernahm die Vorherrschaft im Südkaukasus und eroberte in Georgien, Armenien und Aserbaidschan eine osmanische Provinz nach der anderen. Im 19. Jahrhundert nahmen die Auseinandersetzungen zwischen Zarenherrschaft und Sultanat zu. In jener hochgelegenen Steppe im südwestlichen Kaukasus bzw. Nordostanatolien, wo die Sommer heiß und die Winter kalt und schneereich sind. Professor Hans-Lukas Kieser von der Universität Zürich ist Experte für die osmanische Geschichte in der Kaukasusregion.
Die Grenze wurde schon im Prinzip auch kontrolliert. Allerdings, das war eine sehr lange Grenze. Das heißt, sie konnte von landeskundigen Bewohnern natürlich sehr einfach auch überquert werden und war im Unterschied dann zu 100 Jahre später sehr viel durchlässiger.
Hier lebten Türken, Kurden und Karapapaken, Armenier und Aseri, Griechen und Georgier, das einfache Leben von Handwerkern, Bauern und Nomaden. 1828 überschritten die Russen den Fluss Arpatschai, der ein natürliches Hindernis in der Region bildet. Die Truppen des Zaren drangen 250 Kilometer tief in osmanisches Territorium vor. Im Rücken des Feldzugs reiste auch der russische Nationaldichter Alexander Puschkin, der einen Bericht über sein Abenteuer im Frühsommer 1829 verfasste.
Ich ritt mit einem Begleiter über eine weite Wiese, durch dichtes grünes Gras, benetzt von Tau und dem gestrigen Regen. Vor uns glitzerte ein Flüsschen, das wir durchqueren mussten. »Da ist schon der Arpatschai«, sagte der Kosak zu mir. »Der Arpatschai, unsere Grenze.« Heiter ritt ich hinein in den gelobten Fluss und mein braves Ross trug mich ans türkische Ufer. Doch dieses Ufer war bereits erobert. Ich befand mich noch immer in Russland.
Puschkin machte Station in Kars, das die Russen eingenommen hatten. Kars war eine ethnisch bunt gemischte Stadt, ein wichtiger Handelsplatz in der Region. Ein Gewirr von Sprachen prägte den Alltag. Mit den Türken in der Stadt konnte sich Puschkin nicht verständigen. Die Armenier hingegen beherrschten oft recht gut Russisch. In der Armee des Zaren gab es muslimische Soldaten aus dem Kaukasus, wohingegen auf Seiten der Osmanen auch viele Armenier im Sold standen. Puschkin ritt weiter nach Westen Richtung Front. Was er sah, sollte typisch für die Geschichte der folgenden 100 Jahre in der gesamten Gegend werden.
Ich ritt über Land, das überall mit Getreide eingesät war. Ringsum sah man Dörfer. Doch sie waren leer. Ihre Bewohner waren geflohen.
1830 zogen die Russen ab. 25 Jahre später wurde Kars abermals besetzt. Jeder russische Feldzug, jede auch nur kurzzeitige Verschiebung der Einflusszonen löste Flüchtlingswellen aus in beide Richtungen. In jener Zeit wurden die Feindschaften zwischen christlichen Armeniern einerseits sowie muslimischen Türken und Kurden andererseits immer spürbarer. Im November 1877 standen russische Verbände zum dritten Mal innerhalb von 50 Jahren vor den Toren von Kars. Diesmal sollte die Präsenz der zaristischen Macht allerdings von Dauer sein. Das Osmanische Reich war mittlerweile schwach und musste 1878 auf dem Berliner Kongress das gesamte Gebiet von Kars, Ardahan und Batum am Schwarzen Meer an das Russische Reich abtreten. Kars als Garnisons- und Frontstadt wurde zum Symbol des russischen Machtanspruchs im Kaukasus. Der berühmte Komponist Modest Mussorgski schrieb sogar einen Triumphmarsch mit dem Titel »Die Einnahme von Kars«. Kars erlebte einen Bauboom. Boulevards und Querstraßen im rechten Winkel wurden angelegt. Noch heute prägt russische Architektur aus dieser Zeit das Straßenbild. Hans-Lukas Kieser.
Es ist nicht nur die moderne große Kaserne, von der man heute noch die Gebäude sieht, die entsteht, sondern es ist auch ein sehr wichtiger Bahnhof und damit auch neue Infrastruktur in der ganzen Region. Die Züge nach Tiflis, die Züge nach Baku, die Züge weiter in den Süden nach Tschulfa, Brückenbau, auch orthodoxe Kirchen. Schulen.
Mit der Etablierung der russischen Macht veränderte sich in Kars auch die Bevölkerung. Ende des 19. Jahrhunderts bildeten Christen die Mehrheit, hauptsächlich Armenier. Aber auch viele Griechen, Russen und zahlreiche kleinere Volksgruppen lebten in der Stadt. Viele Muslime hingegen zogen nach Westen in das Hoheitsgebiet des Sultans. »1914 wurde die Kaukasusfront zu einem wichtigen Schauplatz im Ersten Weltkrieg. Die Osmanen erlitten südwestlich von Kars gegen die russische Armee eine verheerende Niederlage. Jene Schlacht von Sarıkamış gilt als Mitauslöser des Völkermords an den Armeniern. Armenische Freiwilligenverbände hatten auf Seiten Russlands gekämpft. Für die Jungtürken war dies der äußere Anlass, alle Armenier für schuldig zu erklären, obwohl die meisten weiter loyal zum Sultan standen. In Anatolien begann die systematische Vernichtung von Hunderttausenden Armeniern. Wer konnte, flüchtete nach Osten.
Kars ist verschont geblieben und von daher ein Zufluchtsort für jene Armenier, die es schafften, rechtzeitig noch sich über die Grenze zu retten geworden.
1917 wendete sich das Blatt. In Petersburg wurde Zar Nikolaus II. Gestürzt. Durch die Wirren der Revolution geschwächt, fiel Russland als Kriegsteilnehmer aus. Die russischen Soldaten desertierten. Der Vertrag von Brest-Litowsk vom März 1918 beendete das 40-jährige russische Intermezzo in Ostanatolien.
Die Landkarte, die wurde effektiv wieder zurückversetzt. Das heißt, Kars, Ardahan, Batum wurden wieder dem Osmanischen Reich zugeschlagen.
Am Ende des Ersten Weltkriegs waren Osmanisches und Russisches Reich untergegangen. Im Kaukasus entstand ein Machtvakuum. In Erivan wurde die Demokratische Republik Armenien ausgerufen, in Kars die kurzlebige Südwestkaukasische Republik, die den Armeniern alle Rechte absprach. Während im Sommer 1919 in Paris die Nachkriegsordnung verhandelt wurde, organisierte Mustafa Kemal, später Atatürk, in Anatolien die türkische Unabhängigkeitsbewegung. Im August 1920 unterzeichneten die Delegierten von Sultan Mehmed VI. Den Vertrag von Sèvres. Dieser sah einen armenischen Staat vor, der große Teile Ostanatoliens einschloss. Das lehnte Mustafa Kemal entschieden ab.
Der Vertrag von Sèvres, der darauf gerichtet ist, unsere politische, juristische, wirtschaftliche und finanzielle Unabhängigkeit zu zerstören und uns somit unser Lebensrecht abzuerkennen, ist für uns nicht existent.
Die armenische Regierung in Erivan aber verspürte international politischen Rückenwind für ihre Sache. Armenische Grenztruppen hatten inzwischen Oltu besetzt, eine Kleinstadt zwischen Kars und Erzurum. Das nahmen die türkischen Nationalisten im September 1920 zum Anlass loszuschlagen, denn es drohte ein Szenario, das sie niemals akzeptieren konnten, erklärt Historiker Hans-Lukas Kieser aus Zürich.
Die Angst vor einem Staat, der auch von den Großmächten unterstützt würde, der Kampf gegen eine Rückkehr von überlebenden Armeniern mit ihren Ansprüchen. weil es ja beim Völkermord an den Armeniern um einen Massenraubmord gegangen war. Das heißt also, die Landfrage bereits ein Zentrum der armenischen Frage in der internationalen Diplomatie gebildet hatte.
Die türkischen Nationalisten brachten letztlich das zu Ende, was die Jungtürken begonnen hatten. Damit machten sie den letzten Hoffnungen der Armenier auf einen großarmenischen Staat ein Ende.
Und da die armenische Moral eigentlich damals massiv darunter litt, dass da ein Graben war zwischen nationalistischen und bolschewistischen Kräften, da ist die armenische Widerstandskraft spektakulär gering gewesen, insbesondere beim Angriff auf Kars, das mittlerweile mit englischer Hilfe unter armenische Herrschaft gekommen war.
Nach der Einnahme von Kars waren die wenigen verbliebenen Armenier, die sich vor dem Völkermord hierher hatten retten können, massiven Übergriffen seitens der türkischen Sieger ausgesetzt. Der englische Sozialist und Politiker Oliver Baldwin erlebte das in Kars so.
Wenn ein Türke eine armenische Frau begehrte, so nahm er einfach ihren Mann als Spion fest. Wenn der Schwierigkeiten machte, wurde er gleich erschossen. Mit immer derselben Begründung. 1915 in Erzurum hat der Mann meinen Cousin umgebracht. Da der Armenier nun tot war, konnte er nicht mehr beweisen, dass er 1915 in Amerika war. Der Mörder kam frei und das Verbrechen galt als rechtmäßige Rache.
Der türkisch-armenische Krieg dauerte nur wenige Wochen und endete mit einer vernichtenden Niederlage der Armenier. Noch einmal starben bis zu 200.000 Soldaten und Zivilisten. Die türkischen Truppen stießen bis in die russische Garnisonsstadt Alexandropol vor, heute Gyumri in Armenien. Dort wurde den Vertretern der demokratischen armenischen Regierung ein Vertrag diktiert, der auch international ein Zeichen setzen sollte. In Paragraph 10 heißt es:
Die Erevan-Regierung betrachtet und erklärt den von der Großen Nationalversammlung der Türkei kategorisch abgelehnten Sèvres-Vertrag als null und nichtig und gibt kund, ihre in Europa und Amerika befindlichen Bevollmächtigten zurückzuberufen und sich in aufrichtiger Absicht zu verpflichten, hinfort jegliches Missverständnis zwischen beiden Ländern zu beseitigen.
Der Vertrag von Alexandropol war der erste der neuen türkischen Regierung. Er wurde in der Nacht zum 3. Dezember 1920 unterschrieben, aber nie ratifiziert. In Erivan übernahmen zur gleichen Zeit die Bolschewisten die Macht. Die demokratische armenische Regierung besaß da schon keine Legitimation mehr. Sogleich sandten die türkischen Nationalisten eine Nachricht nach Moskau.
Die Regierung der Großen Nationalversammlung der Türkei betrachtet sich bekanntlich als einen natürlichen Verbündeten der russischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik, weil gegen dieselben Feinde gekämpft und das Prinzip der Freiheit der Nationen gegen die Unterdrückungen der westlichen Imperialisten gemeinsam verteidigt wird.
Mustafa Kemal Atatürk war kein Freund kommunistischer Ideologie, doch er brauchte Stabilität an der Ostgrenze. Der Vertrag von Alexandropol wurde in zwei weiteren Abkommen mit Sowjetrussland in Moskau und Kars 1921 bestätigt. Auch den Bolschewiken kam die Befriedung im Kaukasus gelegen. Die Grenzen, so wie sie heute im Osten der Türkei verlaufen, waren besiegelt. So konnte sich Mustafa Kemal ganz auf den Unabhängigkeitskrieg im Westen konzentrieren, der im Oktober 1923 schließlich zur Ausrufung der Republik Türkei führte. Nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 hat Armenien die alten Verträge für ungültig erklärt. Dennoch, selbst wenn die Beziehungen zur Türkei kompliziert sind, die Grenze wird auch von armenischer Seite nicht offen in Frage gestellt.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an den türkisch-armenischen Krieg, der am 3. Dezember 1920 zu Ende ging. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.